RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Prognose sieht den rechtskonservativen Nawrocki knapp vorn mit 51% der Stimmen. Nach Schließung der Wahllokale hatte noch der liberale Trzaskowski die Nase vorn. Aus Warschau Martin Adam.
Der Abstand ist so gering, dass er im Fehlerrahmen der Umfrage liegt. Damit ist noch nicht klar, wer die polnische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trzaskowski erklärte sich dennoch bereits zum Sieger. Nawrocki sagte auf seiner Wahlparty, er sei sicher, die Wahlen zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,8% knapp 5% über der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Das vorläufige Endergebnis wird erst am Montag im Laufe des Tages erwartet.
In Berlin-Marzahn kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Großbrand. Das Feuer war am Abend auf einem Firmengrundstück nahe der Landsberger Allee ausgebrochen. Timo Maszewski.
Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Flammen haben neben drei Lagerhallen auch mehrere Lastwagen und eine große Menge Holzpaletten erfasst. Anwohnerinnen und Anwohner hat die Feuerwehr über die App Katwarn vor Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt und ihnen geraten, Fenster und Türen zu schließen. Anfangs hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch von freiwilligen Feuerwehren.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen der beiden Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Benjamin Weber berichtet.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute im türkischen Istanbul. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat, unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs. Beim TVB Stuttgart gewann die Mannschaft mit 35:20. Damit verteidigten die Füchse ihre Tabellenführung. Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier ist im Achtelfinale der French Open ausgeschieden. Er unterlag dem US-Amerikaner Francis Tiafoe glatt in 3 Sätzen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen auf rbb24.de. Das Wetter, die Temperaturen liegen zurzeit zwischen 11 Grad in Wittstock und 17 Grad in Fürstenwalde. Tagsüber ist es heute teils sonnig, teils wolkig. Einzelne Schauer oder Gewitter gibt es bei bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A28 Leer Richtung Oldenburg ist zwischen Leer Ost und Vilsum wegen Bergungsarbeiten noch bis ca. 7 Uhr gesperrt. Ansonsten ist die Lage auf den Straßen ruhig. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt in Polen zeichnete sich wie erwartet ein enges Rennen ab, mit einer Kehrtwende dann in den späten Abendstunden. Eine zweite Hochrechnung aus der Nacht sah zuletzt den von der nationalistischen Peace-Partei unterstützten Karol Nawrocki vorn. Marta Wilczynski berichtet über die Wahlnacht in Polen.
Nur eine Minute, nachdem die Wahllokale in Polen geschlossen haben, erklärte sich Rafał Trzaskowski, der Kandidat der liberal-konservativen Bürgerkoalition, zum Sieger dieser Präsidentenwahl. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber ich denke, dass in die polnische Sprache jetzt für immer die Formulierung eingehen wird, auf Rasierklingen. Auf Rasierklingen, na Żyletki. Das ist das Fazit dieses Wahlabends. Denn bereits die Nachwahlbefragungen zeigten, wie messerscharf die beiden Kandidaten beieinander liegen. Hatte Rafał Trzaskowski um 21 Uhr die Nase noch um knappe 0,6 Prozentpunkte vorn, konnte Karol Nawrocki bereits zwei Stunden später aufholen und ging mit 51% der Stimmen in Führung. Ja, wir werden siegen. Heute Nacht werden wir siegen, rief Nawrocki seinen Unterstützern zu. Begonnen hatte er seine Rede aber mit einem nur leicht abgewandelten Bibelzitat. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und bittet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Weg abkehrt, dann werde ich ihnen vergeben und ihr Land erlösen. Der böse Weg, daran hat Nawrocki schon während des hitzigen Wahlkampfes keinen Zweifel gelassen, das ist für ihn die Politik der liberal-konservativen und proeuropäischen Regierung unter Donald Tusk. Polen davon zu erlösen und zu retten, stellte er auch am Wahlabend noch einmal klar, das sei sein Ziel, seine Bestimmung. Mit Blick auf die Wählerstimmen erklärte er, es ist gelungen, das ganze patriotische Lager in Polen zu vereinigen. Das ganze Lager der Menschen, die ein normales Polen wollen. Ein Polen ohne illegale Migranten, ein sicheres Polen. Zwei Wochen lang haben beide Kandidaten um jede einzelne Stimme gekämpft. Es galt zum einen, diejenigen zu überzeugen, die im ersten Wahlgang für einen der anderen 11 Kandidierenden gestimmt haben. Zum anderen warb vor allem der liberale Rafał Trzaskowski um diejenigen, die in der ersten Runde nicht zur Wahl gegangen waren. Tatsächlich war die Wahlbeteiligung mit knapp 72% höher als im ersten Wahlgang. Doch auch sie ändert vorerst nichts an dem engen Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei den polnischen Fernsehsendern stellte man sich daher schon am Abend auf eine lange Wahlnacht ein und diskutierte vor allem zwei Fragen. Würde die nationalpopulistische PiS das Ergebnis anfechten, sollte Nawrocki doch knapp verlieren? Und wie kann der zukünftige Präsident, wer auch immer es sein wird, das gespaltene Land einen? Eine Frage, die beide Kandidaten ansprachen. Zum Schluss noch etwas, das sehr wichtig ist, erklärte Trzaskowski am Ende seiner Rede. Dieses Ergebnis zeigt, wie unheimlich knapp es ist. Und ich bin der Meinung, die erste, wichtigste Aufgabe des Präsidenten der Republik Polen wird sein, die Hand all denjenigen zu reichen, die nicht für mich gestimmt haben. Das aber setzt voraus, dass sich der Trend noch einmal dreht. Wenn nicht, würde der nächste Präsident Polens Karol Nawrocki heißen.
Aus Warschau war das der Bericht von Marta Wilczynski. Und die Ergebnisse werden im Laufe des Tages feststehen. Der Präsident hat in Polen eine stärkere Position als etwa der deutsche Bundespräsident. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte und kann indirekt Einfluss auf die Außenpolitik des NATO-Staates Polen nehmen mit seinem Vetorecht. Und wir haben es ja gehört, nach den Prognosen ist die Stichwahl ein Wahlkrimi geworden. Ein weiterer nationalkonservativer Präsident oder doch ein liberaler Mann an der Spitze in Polen. Nach letzterem sieht es zumindest jetzt wohl nicht mehr aus. Aber was sagt es uns, dass ein liberaler und ein sehr rechter Kandidat so eng beieinander liegen in Polen? Das hat meine NDR-Kollegin Jessica Chmura Anja Hennig gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt, oder?
Ich würde gerne kurz noch mal einen Schritt zurückgehen und auf die erste Runde verweisen, denn die hat ja gezeigt, dass es gar nicht unbedingt diese Konfrontation zwischen diesen zwei festen Lagern gibt, sondern dass es einerseits einen Drift nach rechts noch weiter gibt mit Konfederacja und dem Vertreter Mensen und sogar einem rechtsextremen, den Grzegorz Braun einerseits, und die Wahl vieler, auch junger Menschen, der linken Kandidaten. Und das zeigt erstmal eigentlich eine Ablehnung dieser über 20 Jahre währenden, dieses Duopols, wie es immer heißt, also zwischen den zwei Lagern der PiS und der PO. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich dann eine Zuspitzung auf die zwei Kandidaten, die dann die Mehrheit bekommen haben. Und es wird sehr spannend, wirklich sehr spannend, wer nun hier die Mehrheit bekommt. Aber wir sehen in dieser Formation natürlich eine unglaubliche Polarisierung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Weltbildern, kann man schon sagen.
Und in Umfragen heißt es ja immer wieder, dass eben diese beiden Weltbilder beziehungsweise die beiden Kandidaten sehr, sehr dicht beieinander liegen. Was bedeutet das denn für ein Land wie Polen mit seiner Geschichte und auch für die polnische Politik?
Also wir können jetzt in die Zahlen gehen. Es ist einerseits die Frage, wer lässt sich mobilisieren? Das hat natürlich, sagen wir mal, eine Geschichte, die sich erst in den letzten Jahren oder seit der letzten Wahl geändert hat. Also 23, die Parlamentswahlen haben ja so viele Menschen wie seit 89 nicht gewählt. Und hier stellt sich natürlich generell die Frage, wie viel Vertrauen hat man in die Politik? Das andere ist, wir haben hier eine Spaltung im Land, die auch geografisch ist. Also das hat auch historische Gründe. Wir sehen in Südosten vor allem als Lager der PiS-Regierung traditionell. Die Regionen sind ländlicher, die Gesellschaft ist älter, die katholische Kirche hat hier noch größeren Einfluss. In den größeren Städten ist das schon anders. Hier ändert sich auch viel, also gerade auch was die Generationenperspektiven betreffen, die Abkehr von der Kirche als Institution, die Orientierung natürlich nach Europa oder das Bewusstsein in Europa zu sein. Und da gibt es tatsächlich zwischen den Generationen auch große Unterschiede zwischen Bildungsgraden. Aber das sind natürlich Parameter, die wir auch bei uns kennen. Also das ist einerseits sind es Muster, die wir in ganz Europa mittlerweile sehen. Und andererseits gibt es natürlich noch polnische Spezifika.
Jetzt unterrichten Sie an einer Uni beziehungsweise lehren an einer Uni direkt an der Grenze. In Deutschland, Frankfurt oder, aber Sie haben natürlich auch den direkten Blick, bildlich gesprochen, nach Polen. Wie wirkt sich denn eben diese Diskussion in Polen, diese politische, auch aus auf die Beziehung zu Deutschland und eben, wir haben es ja anklingen lassen, auf Europa?
Ja, ich würde gerne nochmal, Sie haben diese Perspektive, diese Mikroperspektive Frankfurt-Oder, Słubice ist ja eine Doppelstadt, erwähnt. Dort finden seit fast einem Jahr Grenzkontrollen statt. Und das ist etwas, was von deutscher Seite initiiert wurde, unilateral zum Ärgernis auch von Donald Tusk. Und das darf man jetzt nicht unterschätzen, wenn man diese Frage stellt. Man kann sich sogar fragen, inwieweit diese Politik nicht sogar dem rechten Kandidaten in die Hände spielt, der sehr stark die antideutsche Karte spielt. Also das ist etwas, was wir auch schon im Wahlkampf 23 gesehen haben, wie sehr die PiS versucht zu mobilisieren über ein deutsches Feindbild. Tusk galt als ein deutscher Agent und so weiter. Also alle Muster der Feindbildkonstruktion waren hier sichtbar und insofern kann man sich gut vorstellen, wenn jetzt Nawrocki im Amt des Präsidenten wäre, dass hier die Kommunikation zumindest wieder deutlich erschwert würde, wobei man eben auch sehen muss, was die deutsche Migrationsbegrenzungspolitik da für einen Beitrag hat. Und im europäischen Kontext ist Tusk jemand, der anders als Nawrocki auf europäische Lösungen setzt. Es gibt natürlich Fragen, die alle betreffen, da sind sie sich einig, also die Wehrhaftigkeit Europas, die Unterstützung der Ukraine, gleichzeitig keine polnischen Soldaten in der Ukraine. Aber wie solche Fragen geklärt werden, da unterscheiden sie sich eben mit einem klar europäischen Weg. Das wäre Trzaskowski und Nawrocki, der so ein bisschen im Sinne des Trumpschen Mager eben so eine Art Polen-First-Politik anstreben würde.
So die Einordnung von Anja Hennig. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder. Und wir kommen damit zur Wettervorhersage für heute Montag, den 2. Juni. Heute südlich des Mains bei meist dichter Bewölkung schauerartiger Regen mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Im Rest Deutschlands wechselnd bewölkt, nur im Osten und im Norden sind einzelne Schauer möglich. Es ist meist trocken, die Höchstwerte liegen zwischen 20 bis 25 Grad, im Küstenumfeld bei 16 bis 19 Grad und es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen deutscher Städte zur Stunde in Kiel 10 Grad, Hamburg 11 Grad, Rostock 9 Grad, Hannover 12 Grad, Berlin 14 Grad, Kassel 11 Grad, Essen 13 Grad, Köln 16 Grad, in Frankfurt am Main 14 Grad, ebenfalls in Erfurt 14 Grad. Saarbrücken 12 Grad, Nürnberg 16 Grad, Dresden 15 Grad, Stuttgart 17 Grad, Freiburg 16 Grad und München meldet 18 Grad. Und die Zeit, es ist gleich 5.15 Uhr, Viertel nach 5.
Die ARD-Infonacht.
In Istanbul sollen heute wieder Friedensverhandlungen aufgenommen werden zwischen Russland und der Ukraine. Die russische Delegation hat sich bereits gestern auf den Weg gemacht. Auch die Ukraine schickt natürlich eine Abordnung. Mit dabei soll ebenfalls Präsident Selenskyj sein. Das Ganze steht ja unter den ukrainischen Drohnenschlägen gegen die russische Bomberflotte vom vergangenen Wochenende. Und wie die Ukrainer selbst zu diesen erneuten Gesprächen stehen, das hat Rebecca Barth einmal in einer Reportage für uns eingesammelt.
Anna hat ein Café im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt für das Treffen vorgeschlagen. Ihren echten Namen dürfen wir nicht nennen, wir dürfen ihr Aussehen nicht beschreiben oder ihren Beruf veröffentlichen. Denn Anna kommt aus Mariupol. Die Stadt wird von Russland besetzt, seit 3 Jahren. Und Anna hat Angst um ihre Eltern, die noch immer in Mariupol leben.
You can't be open. You don't know with whom you're talking to.
Man kann nicht offen sein, weil man nicht weiß, mit wem man spricht. Das ist das Hauptproblem, dass du nicht weißt, ob die Leute heute in Mariupol deine Leute sind. Mein Vater sagt, er sieht, wie sich die Gesichter der Bürger verändern, wenn er durch die Straßen geht. Wir sehen slawisch aus, aber jetzt leben dort Asiaten, Menschen aus Turkmenistan, Kirgisistan. Sie kommen mit ihren ganzen Familien hierher, um Mariupol wieder aufzubauen. Die Stadt verändert sich nicht nur physisch, auch die Gesichter der Bürger verändern sich. Ich weiß nicht einmal, ob ich sie als Bürger bezeichnen kann. Für mich sind das Besatzer. Häuser würden wieder aufgebaut, um das im russischen Propagandafernsehen zu zeigen. Unbeschädigte Wohnungen würden an Russen verkauft, an Soldaten und deren Familien, berichtet Anna. Auch deswegen bleiben ihre Eltern, sie wollen ihr Haus nicht verlieren. Anna fürchtet, sie vielleicht nie wiederzusehen, denn die russische Besatzung mache sie krank. Dass sich Russland nun immer wieder öffentlich zu vermeintlichen Verhandlungen bereit erklärt, treibt der jungen Frau die Zornesröte ins Gesicht.
I feel sick and tired.
Ich habe die Schnauze voll. Ich möchte kein Objekt in diesen Gesprächen sein, sondern ein Subjekt. Wir sollten reden. Es sollte um unsere Position gehen, nicht um die russische. Russland manipuliert und erpresst. Das ist ein Spiel.
I see that Russia manipulates, blackmails. They play this game.
Ein Spiel, das die Ukraine gezwungen ist, mitzuspielen. Immer wieder sieht sich das Land mit dem Vorwurf konfrontiert, mit Schuld am russischen Angriffskrieg zu sein. Vorgetragen vor allem von Amerikas Präsident Trump. Doch die Abhängigkeit von den USA ist zu groß, erklärt Natalia Halibarjanko, Leiterin der ständigen Vertretung der Ukraine bei der NATO. Ganz zu schweigen von amerikanischen Systemen, Munition und Know-how. Wir können nicht sagen, dass die Ukraine diese Systeme leicht ersetzen kann. Das gilt vor allem für die Patriot-Luftverteidigungssysteme, die ukrainische Städte schützen. Unsere Priorität ist also, die Amerikaner als Verbündete nicht zu verlieren. Und deswegen signalisiert die Ukraine bei jeder sich bietenden Gelegenheit Verhandlungsbereitschaft. Auch wenn kaum einer im Land an einen Erfolg der Gespräche glaubt, weil Russland weiter angreift, auf seinen Maximalforderungen besteht und in den vergangenen 11 Jahren mehrmals Absprachen gebrochen hat. Deswegen hat die Ukraine mittlerweile einen Plan B entwickelt und verlässt sich zunehmend auf sich selbst, erklärt Halibarjanko. Mit der Zeit haben wir einige Dinge erkannt. Erstens, dass die westlichen Reserven nicht unbegrenzt sind. Zweitens, dass die Produktionsraten unserer Partner nicht so hoch sind, dass sie der Dynamik des Krieges gegen unser Land gerecht werden. Und drittens, dass wir selbst produzieren müssen, mit westlicher Finanzhilfe. Russland wird nicht verschwinden, nicht heute und nicht morgen. Wir müssen langfristig denken, wie wir als ein Land leben können, das einer ständigen militärischen Bedrohung durch die russische Föderation ausgesetzt ist. 40% der Waffen für die ukrainische Armee produziere man mittlerweile selbst, gibt das ukrainische Verteidigungsministerium an. Und man könnte noch viel mehr produzieren, sagen ukrainische Rüstungsproduzenten. Es fehlten lediglich Investitionen. Die Menschen im Land sehnen sich nach einem dauerhaften Frieden und müssen sich doch weiter auf einen langen Krieg einstellen.
Eine Reportage war das von Rebecca Barth und wir bleiben beim Thema Ukraine-Krieg. Eine bemerkenswerte Nachricht vom Wochenende. Die Ukraine hat in einem offenbar lange vorbereiteten Angriff per Drohnen der russischen Luftwaffe einen empfindlichen Schlag versetzt. Es wurden unter anderem Langstreckenbomber getroffen und das viele tausend Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Darüber hat gestern Abend meine Kollegin Jessie Wellmer in den ARD die Tagesthemen mit dem Ukraine-Korrespondenten Wassily Golot gesprochen. Und ihre erste Frage war, welche Strategie sich hinter diesen Angriffen erkennen lasse.
Ja, in der Tat, diese Operation Spinnennetz, wie sie genannt wird, hat auch in der Ukraine sehr viele überrascht und sie sollte unabhängig gesehen werden von den Gesprächen. Denn wie Präsident Zelensky am Abend mitgeteilt hat, wurde sie mehr als anderthalb Jahre geplant und soll 34% der russischen Luftstreitkräfte ausgeschaltet haben. Also ganz konkret Militärflugzeuge, mit denen Russland seit Jahren Angriffe auf die Ukraine fliegt, auch auf zivile Ziele fliegt. Und die Botschaft dahinter ist sehr einfach. Die Ukraine will Russland zeigen, wenn Russland diesen Krieg weiterführen will, dann kann das und wird das sehr, sehr hohe Kosten auch für Russland haben.
Mit welchen Erwartungen blickt die Ukraine auf diese Gespräche in Istanbul?
Das haben wir vor den Gesprächen Teilnehmer der ukrainischen Delegation gefragt und die Erwartungen sind relativ niedrig, denn Russland hat das, was es zugesagt hat, nämlich das Memorandum bisher nicht vorgelegt. Also die Ukraine weiß gar nicht, was sie morgen in Istanbul von russischer Seite erwartet. Die Ukraine selbst wiederum macht das sehr transparent. Sie sagt, das zentrale Ziel ist es, sich auf eine Waffenruhe zu einigen. Der Vorschlag, der seit dem 11. März auf dem Tisch liegt, das US-Angebot, das die Ukraine gemeinsam mit den USA erarbeitet hat. Das soll besprochen werden. Aber die Erwartungen auch mit Blick auf die russische Delegation, die ja erneut von Medinsky, einem Putin-Berater, angeführt wird und nicht von einem Minister, die sind relativ gering. Man will aber von der eigenen Seite zeigen, dass man weiter dialogbereit ist, dass man jeden Schritt unternehmen will, um dem Frieden näher zu kommen.
Einschätzungen waren das von Wassily Golot zu den überraschenden Angriffen der Ukraine auf russische Flughäfen in der vergangenen Nacht, am vergangenen Wochenende, ich korrigiere. Und wir bleiben noch mal ganz kurz beim Thema Polen. Unter anderem die polnische Zeitung Rzeczpospolita meldet, dass fast 100% der Wahlkreise in dem Land ausgezählt sind. Und danach kommt der von der PiS unterstützte Karol Nawrocki auf 51% und wird wohl künftiger Staatspräsident Polens sein. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Ferienwohnungen, die sich über Plattformen buchen lassen. Ihre Zahl hat sich im vergangenen Jahrzehnt vervielfacht. Dabei teilen sich nur wenige Anbieter wie Booking.com und Airbnb den Markt auf. Das führt oft zu Wohnungsproblemen in vielen europäischen Großstädten. In Spanien hat die Regierung jetzt gegen Airbnb zugeschlagen und 70.000 Inserate mussten dort gelöscht werden. In Deutschland fehlen bisher harte Maßnahmen dieser Art. Wir blicken einmal nach Bayern und fragen, wie bayerische Städte und Gemeinden damit umgehen. Dazu mehr von Sandra Limoncini.
Wohnungsnot ist schon lange kein Großstadtphänomen mehr. Auch Touristenhochburgen oder Urlaubsgebiete auf dem Land leiden darunter, dass Ferienwohnungen leer stehen oder eher kurzfristig vermietet werden. Irene Biebel-Deiber, erste Bürgermeisterin in Bernau am Chiemsee, findet Vermietungen über Airbnb jedoch gar nicht so schädlich für ihre Gemeinde.
Ich glaube, der ehrliche Umgang damit ist tatsächlich sinnvoll. Ich glaube, wenn eine Wohnung maximal ausgenutzt wird, das heißt, was ich zum Beispiel schon super finde, ist eine Kombination aus Zweitwohnung und Ferienwohnung oder aus Wohnung und Ferienwohnung. Aber ich muss mir einfach bewusst sein, ich muss mich anmelden, ich muss die Gäste anmelden und dann kann ich das machen.
Ein Mittel gegen die Wohnungsnot ist das Zweckentfremdungsverbot, das seit 2007 in Bayern in Kraft ist. Es besagt, dass Wohnungen als Ferienunterkünfte oder gewerbliche Räume nicht genutzt werden dürfen. Gemeinde und Städte können dann mit einer entsprechenden Satzung gegen unzulässige Nutzung vorgehen. Eine Zweckentfremdungssatzung kann also ein erfolgreicher Weg sein. In Würzburg wurden wieder 283 Wohnungen dauerhaft bezogen. In Bernau am Chiemsee geht man einen anderen Weg. Die Gemeinde hat sich laut der ersten Bürgermeisterin Irene Biebel-Deiber entschieden, keine Satzung zu erlassen, sondern
wir sind das Thema jetzt angegangen, dass wir bei den Zweitwohnungen die Zweitwohnungssteuer auf den Höchstsatz gesetzt haben und in bestehenden Gebieten, wo Bebauungspläne drauf lagen, diese Bebauungspläne alle so nachzuschärfen, dass viele Kinder einfach auf die Garage der Eltern jetzt nochmal eine Wohnung draufgesetzt haben und dann gesagt haben, wunderbar, so schaffen wir uns halt unseren eigenen Wohnraum auf dem schon bestehenden Grundstück.
Garmisch-Partenkirchen hat erst auf eine Satzung verzichtet und gehofft, dass sich der Markt von selber regelt, wie der Tourismusverband dem BR sagte. Aber muss jetzt zurückrudern. Aktuell arbeitet die Gemeinde an einer Zweckentfremdungssatzung. Regensburg möchte ihre Satzung wiederum verlängern, denn sie waren damit sehr erfolgreich, laut Volker Höcht, Leiter des Amts für Stadtentwicklung.
Wir haben so roundabout 50 Wohneinheiten zurückgewonnen, aber der größere Anteil an der ganzen Schutzthematik ist letztendlich auch die präventive Wirkung. Also sprich, das wird uns auch immer von den Kollegen beispielsweise im Bauordnungsamt bestätigt, dass erst gar nicht versucht wird, sozusagen eine Nutzungsänderung in bestehenden Wohneinheiten herbeizuführen, weil man weiß, es gibt die Zweckentfremdungssatzung.
Wohnungen durch Zweckentfremdungssatzungen auf den Markt zurückzubringen, Steuern auf Ferienwohnungen erhöhen und Baupläne so verändern, dass in die Höhe gebaut werden kann, sind alles Maßnahmen, die helfen. Am Ende müssen aber in ganz Bayern mehr Wohnungen gebaut werden. Darin sind sich alle Städte und Gemeinden einig.
Ein Bericht von Sandra Limoncini war das.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Michael Augustin. Erst Amiri, dann Bissek, nun Jonathan Burkhardt. Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Vorbereitung auf das Final Four in der Nations League den nächsten Ausfall hinnehmen. Der Mainzer Burkhardt hat sich beim Training in Herzogenaurach an der Ferse verletzt. Bis jetzt hat Nagelsmann nur Abwehrspieler Thilo Kehrer nachnominiert. Seine Nationalmannschaft spielt am Mittwoch im Halbfinale in München gegen Portugal. Im zweiten Halbfinale trifft Spanien auf Frankreich. Und in Spanien hat Formel-1-Pilot Oscar Piastri einen erfolgreichen Tag erlebt. Der Australier hat das Rennen in Barcelona gewonnen. Jens Gideon.
Der fünfte Saisonsieg verschafft Oscar Piastri ein bisschen Luft im Titelzweikampf mit seinem McLaren-Teamkollegen. Der Australier hat in der Gesamtwertung jetzt 10 Punkte Vorsprung auf den in Barcelona zweitplatzierten Monaco-Sieger Lando Norris. Beide konnten sich mit dem dritten Doppelerfolg der Orangenen aber jetzt deutlich vom einzig echten Verfolger Max Verstappen absetzen. Der Niederländer im Red Bull wurde in Barcelona für ungestüme Manöver bestraft und ins Mittelfeld durchgereicht. Unter anderem das hat einen Achtungserfolg von Sauberpilot Nico Hülkenberg möglich gemacht. Der Deutsche ist am Ende nur knapp am Podium vorbeigefahren.
Einen ungewöhnlichen Erfolg, den hat Reiter André Thieme beim deutschen Springderby in Kleinflottbek gefeiert. Mehr dazu von Jörg Tegelhütter aus Hamburg.
Dass das deutsche Springderby schon vor dem Schlussreiter im Stechen entschieden ist, hat es in der über 100-jährigen Turniergeschichte so auch noch nicht gegeben. Mit André Thieme und Esteban Benítez Weihe hatten zwei Reiter in dem über 1200 Meter langen Normalparcours mit Nullrunden geglänzt. Doch als Thieme dann als Zweiter in Stechen ritt, war der Spanier disqualifiziert, weil er zuvor eine Wendemarke übersehen hatte. Selbst für den Sieger André Thieme eine schier unglaubliche Geschichte.
Also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich hatte mir nun den großen Strategieplan zurechtgelegt, flott und den Fehler in Kauf nehmen, Hauptsache schneller sein. Aber als der Stadionsprecher dann gesagt hat, er ist ausgeschieden, weil er die Wendemarke nicht genommen hat, war eine Menge Sachen los in meinem Kopf, aber Paul hat mich nicht im Stich gelassen.
Thieme reichte mit seinem Wallach sogar eine Runde mit zwei Abwürfen und zum vierten Mal in Kleinflottbek zu triumphieren. Dafür bekam er das blaue Band und 30.000 Euro Siegprämie. Der Spanier trotz seines Missgeschickes jede Menge Applaus von den über 20.000 Zuschauern.
Timo Boll hat in seiner langen Tischtenniskarriere auch schon vor solchen Kulissen gespielt. Sein letzter internationaler Auftritt ist allerdings mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Boll hat mit Borussia Düsseldorf das Champions-League-Finale beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3 verloren.
Im Moment fällt es einem schon schwer, dann auch aufzuhören. Da wird man schon ein bisschen wehmütig. Als Perfektionist ärgert mich sowas dann auch, weil das wäre mir früher mit Sicherheit nicht passiert. Und dieser innere Frust, das kam halt jetzt relativ häufig vor. Und deshalb ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung für mich, Adieu zu sagen. Auch wenn ich Tischtennis für immer irgendwo in meinem Herzen tragen werde.
In 2 Wochen wird Timo Boll dann seine Karriere mit dem Bundesliga-Finale in Frankfurt beenden. Das Ganze 27 Jahre nach seinem ersten deutschen Meistertitel. Der deutsche Meistertitel, diesem Ziel sind die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga wieder ein Stück näher gekommen. Sie haben am drittletzten Spieltag mit 35:20 in Stuttgart gewonnen und sind Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Magdeburg, der sich knapp mit 31:29 in Lemgo durchgesetzt hat. Zwei Punkte hinter den Füchsen liegt die MT Melsung auf dem dritten Tabellenplatz. Das Ganze nach einem knappen 26:25 Sieg gegen Eisenach. Und zum Schluss noch eine beeindruckende Ausdauerleistung. Top-Triathletin Laura Philipp hat in Hamburg im Duell der beiden schnellsten Ironman-Frauen die Britin Katrina Matthews besiegt. Die 38-Jährige aus Heidelberg ist bei strömenden Regen als Erste ins Ziel gekommen und hat sich EM-Gold gesichert. Das Ganze nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 178 Kilometern Radfahren und einem Marathon. Und der war auch in Hamburg exakt 42,195 Kilometer lang.
Soweit Michael Augustin und der Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liegt der Nationalist Naworodzki nach jüngsten Prognosen mit 51% vorn. Sein Gegner, der europafreundliche Rafał Trzaskowski, steht bei 49%. Aus der Nachrichtenredaktion Stefanie Meyer-Nägele.
Nach Schließung der Wahllokale war es noch umgekehrt. Da hatte der liberale Trzaskowski die Nase vorn. Beide Politiker zeigten sich am Abend siegessicher. Das endgültige Ergebnis erwartet die Wahlkommission im Laufe des Tages. Davon wird abhängen, wie die Regierung unter Ministerpräsident Tusk weitermachen kann. Trzaskowski unterstützt ihre Reformen. Naworodzki dagegen steht der oppositionellen Peace-Partei nahe und gilt als europakritisch.
In der Ukraine werden die spektakulären Militärschläge gegen Russland gefeiert. Der Geheimdienst SBU hatte mit Kampfdrohnen Teile der Luftwaffe zerstört, in Sibirien und nahe der Arktis. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine. Der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4.500 Kilometer. Der ukrainische Geheimdienst gibt an, dafür habe er Kampfdrohnen auf Lastwagen platziert und diese innerhalb von Russland in Reichweite der militärischen Ziele gebracht.
Bei einer pro-israelischen Kundgebung im US-Bundesstaat Colorado sind mehrere Demonstranten attackiert und verletzt worden. Die Bundespolizei FBI spricht von einem Terroranschlag. Ein Mann soll eine Art Molotow-Cocktail auf Teilnehmer geworfen haben. Die Polizei berichtet von Menschen mit Verbrennungen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Kundgebung wurde von der jüdischen Gemeinde organisiert. Sie wollte an das Schicksal der von der Hamas entführten Geiseln erinnern. Der Mann, der in Bayern bei einer Grenzkontrolle erschossen wurde, war nach Polizeiangaben ein Drogenschmuggler auf dem Rückweg aus Tschechien. Der 47 Jahre alte Iraner soll über 100 Gramm Crystal dabei gehabt haben. Er war am Grenzübergang Schirning von einer Kontrolle geflüchtet. Dabei kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem er tödlich getroffen wurde. Nach dem Feuer im Marienkrankenhaus in Hamburg ist ein Verdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 72 Jahre alten Patienten. Nach Zeugenaussagen habe er das Feuer in der vergangenen Nacht mit Absicht gelegt. Bei dem Brand in der geriatrischen Station waren 3 Patienten ums Leben gekommen und mehr als 30 Menschen verletzt worden. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Süden und Nordwesten Schauer und Gewitter, sonst wechselhaft und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag im Süden Schauer, sonst heiter bis 26 Grad. Am Mittwoch wechselnd bewölkt, zeitweise Unwetter, 17 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Auf der A2 Richtung Hannover zwischen Lostau und Magdeburg Zentrum gibt es Stau. A6 Pilsen Richtung Nürnberg zwischen Weidhaus und Pleistein 3 Kilometer Stau. Die A28 Leer Richtung Oldenburg ist zwischen Leer Ost und Vilsum wegen Bergungsarbeiten noch bis ca. 7 Uhr gesperrt. A4 Richtung Frankfurt zwischen Apolda und Weimar. Behinderung durch einen defekten LKW auf dem Standstreifen. Und nochmal die A4, diesmal Richtung Frankfurt. Die Auf- und Abfahrten Eisenach Ost sind ab heute für etwa 2 Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. In Istanbul wird es heute wieder Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben. Sie stehen unter dem Eindruck der ukrainischen Angriffe gegen russische Flugbasen an diesem Wochenende. Ebenfalls gab es Anschläge auf 2 russische Eisenbahnlinien. Die Ukraine hat bewiesen, dass sie Druck machen kann, ebenso wie das Russland jüngst getan hat, ohne Rücksicht auf die Vermittlungsbemühungen, die derzeit überall laufen. Über die Perspektiven der heutigen Gespräche nun mehr von Björn Blaschke.
Nach einigem Hin und Her soll nun heute die 2. Runde direkter ukrainisch-russischer Gespräche in Istanbul stattfinden, so wie von Außenminister Sergei Lavrov vergangene Woche in Moskau angeregt. Die russische Seite hat wie vereinbart ein entsprechendes Memorandum ausgearbeitet, in dem unsere Position zu allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Ursachen der Krise dargelegt ist. Beschönigend meinte Lavrov mit Krise den Krieg in der Ukraine. Dass dessen Ursachen im Zuge der Verhandlungen in Istanbul überwunden werden sollen, heißt, Kiew solle die Bedingungen erfüllen, die Moskau für ein Kriegsende aufgestellt hat. Kiew strebe in die NATO, was eine Gefahr für Russland darstelle, weshalb die Ukraine diesem Plan abschwören solle. Außerdem solle sie die 4 Regionen, die Moskaus Armee bisher teilweise besetzt hat, komplett als russisches Territorium anerkennen. Und Russland möchte eine pro-russische Führung in der Ukraine, keine pro-westliche, wie die von Präsident Volodymyr Zelensky. Russlands Wladimir Putin sagte kürzlich, worum es ihm gehe. Die Gewährleistung der Sicherheit des russischen Staates, die Wahrung der Interessen unseres Volkes in den Gebieten, von denen wir immer sprechen, wo Menschen leben, die Russisch als ihre Muttersprache und Russland als ihre Heimat betrachten. Putin betont immer, er wolle den Konflikt langfristig beenden, erklärt seine Bedingungen dabei für unumstößlich. Der ukrainische Präsident Zelensky hingegen will zunächst eine bedingungslose Waffenruhe, in deren Verlauf dann ein Weg zum Frieden besprochen werden könne. Eine Waffenruhe lehnte Putin immer ab, mit der Begründung, dass sich die Ukraine in der Zeit wieder bewaffnen und an der Front umformieren könne. Im UN-Sicherheitsrat signalisierte Russland Freitag aber Bereitschaft zu einer Waffenruhe, allerdings nicht zu einer bedingungslosen, wie Botschafter Vassili Nebenzia darlegte. Wir sind grundsätzlich bereit, die Möglichkeit einer Waffenruhe zu prüfen. Sie würde künftig den Weg für eine dauerhafte Lösung der Konfliktursachen ebnen. Wir brauchen zumindest ein Ende der Waffenlieferungen der westlichen Staaten an Kiew und ein Ende der Mobilisierung der Ukraine. Dennoch deuten alle Aussagen darauf hin, dass sie einem solchen Szenario nicht zustimmen können. Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten den Bedingungen des Kreml für einen Frieden oder auch nur für eine Waffenruhe zustimmen werden. Umgekehrt sieht es derzeit allerdings auch nicht so aus, als würde der Kreml auch nur einen Millimeter von seiner Position abrücken.
Björn Blaschke war das, und immer wenn es um den russischen-ukrainischen Krieg geht in diesen Monaten, dann müssen die europäischen Staaten ihre Verteidigungsfähigkeit mitdenken. Dazu passt die Meldung aus der letzten Nacht. Großbritannien wird unter anderem 12 neue U-Boote bauen lassen. Bisher verfügt das Land ja bereits über eine strategische U-Boot-Flotte, aber die ist natürlich nicht für Seegefechte geeignet, und Premierminister Starmer wird heute voraussichtlich im Parlament auch geplante Ausgaben in Höhe von 18 Milliarden Euro für neue Atomsprengköpfe bestätigen. Soweit diese Meldung.
Wirtschaft.
Italien ist ja Ziel vieler Migranten, die nach Europa einreisen wollen. Gleichzeitig verlassen aber viele Italiener ihr Land. Diese Zahl ist zuletzt deutlich gestiegen. Italien ist damit wie in früheren Zeiten wieder ein Auswanderungsland geworden. Vor allem die Möglichkeit, im Ausland besser zu verdienen, motiviert viele zu gehen. Für die einheimische Wirtschaft ist das ein Problem.
Ich hatte viele mit meiner Familie ein bisschen Diskussion, warum kommst du nicht wieder? Meine Mama wollte mich wieder.
Die Italienerin Giovanna Leoni lebt nach Stationen in Großbritannien und den USA mittlerweile in Deutschland. Sie arbeitet bei einem kleinen Pharmaunternehmen, das eng mit der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität kooperiert. Studiert hat sie dort, wo sie auch geboren ist, in Norditalien. Dort auch zu arbeiten sei für sie aber wenig attraktiv, sagt die 45-Jährige. Die Möglichkeiten, sich beruflich zu entwickeln, seien nicht so gut wie in Deutschland und die Gehälter seien niedriger, auch in der Metropole Mailand, wo es grundsätzlich Jobs für sie geben könnte.
Diese Realität ist nicht so gut, leider, weil es gibt viele Pharma-Companies in Milan, ja, in Mailand, ja, aber es ist schwierig.
Giovanna Leoni ist beispielhaft für eine Entwicklung, die italienischen Wirtschaftsfachleuten und Politikern zunehmend Sorgen bereitet. Italien ist weiterhin ein Auswanderungsland, zwar nicht annähernd im gleichen Ausmaß wie Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts, als Millionen Menschen das Land verließen, aber die Kurve zeigt nach oben. Nach der offiziellen Statistik ist die Zahl der Auswanderer vergangenes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen, auf 156.000. Der Chef der italienischen Nationalbank, Fabio Panetta, findet vor allem eines besorgniserregend.
Hanno lasciato il paese, soprattutto i laureati.
Vor allem Menschen mit Hochschulabschluss verlassen das Land, weil sie anderswo besser verdienen und besser Karriere machen können. Dieser Exodus schwächt das Arbeitskräftepotenzial unseres Landes, das traditionell mit einem geringen Bildungsniveau zu kämpfen hat. Die offiziellen Statistiken bestätigen, von denen, die Italien den Rücken kehren, haben überdurchschnittlich viele einen Hochschulabschluss. In der öffentlichen Diskussion kursiert das Schlagwort Fuga dei Cervelli, wörtlich übersetzt Flucht der Gehirne. Im Deutschen wird oft eher das englische Wortpaar Brain Drain verwendet. Der Ökonom Lorenzo Di Lenna von der Wirtschaftsstiftung Fondazione Nord-Est hat untersucht, welche Qualifikation Zuwanderer haben, die nach Italien kommen, etwa aus asiatischen Ländern wie Bangladesch oder Pakistan oder auch aus Albanien und Rumänien. Viele von ihnen könnten, was die Ausbildung angeht, nicht mit denen mithalten, die das Land verlassen, stellt der Wirtschaftswissenschaftler fest. Sie haben keine Qualifikation, die sich mit der unserer jungen Leute vergleichen lässt. Deshalb gibt es keine Brain Circulation. Das ist ein etwas grober Fachbegriff, also sozusagen keinen Austausch der Gehirne. Auch nicht in den erfolgreichsten Regionen Italiens. Das sieht auch Giovanna Leoni so. Sie steht zwar zu ihrer Entscheidung, lieber in Deutschland zu leben, aber wenn viele Italienerinnen und Italiener eine solche Entscheidung treffen, sei das für ihr Heimatland ein Problem, räumt sie ein.
Absolut. Deswegen, ich glaube, dass Politik jetzt versteht das Problem und macht es etwas einfacher und dann Steuer reduziert und dann probiert zu helfen, dass die Leute zurück nach Italien gehen.
Wirtschaftliche Gründe treiben immer mehr Italiener aus dem Land, weil sie im Ausland bessere Möglichkeiten sehen. Aus Rom war das Nikolaus Nützel.
Die ARD-Infonacht.
Und die Zeit, es ist 5.42 Uhr. Wir blicken damit ins Schweizer Lötschental. Dort hat sich nach dem Bergsturz die Gefahrenlage entspannt. Wie sieht es aber nun für die Zukunft des Tales und der Menschen dort aus? Katrin Hondl hat sich bei einigen von ihnen umgehört.
Morgen. Samstagvormittag in Wieler, dem Nachbardorf von Blatten. Strahlender Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf der Gasse zwischen den fürs Wallis typischen dunklen Holzhäusern. Und so freundlich sie grüßen, den Gesichtern der Menschen sind Schock und Schmerz über die unfassbare Katastrophe anzusehen. In ein Mikrofon sprechen wollen da viele verständlicherweise lieber nicht.
Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich bin von Platten, ich habe alles verloren. Jeden Tag kommt es länger, immer schlimmer, jeden Tag.
Vor einem Garagentor parken ein Jeep und ein kleiner Traktor. Was Bergbauer Anton Rieder aber gerade fehlt, ist der Hund.
Wo ist der Hund wieder? Der Hund ist hier, Jesse! Der ist in die Sperrzone abgehauen.
Die Sperrzone, das ist die enorme Schutthalde, die beim Gletschersturz ins Tal gedonnert ist und das Nachbardorf Blatten ausgelöscht hat. Das matschige Feld aus Steinbrocken, Gletschereis und Schlamm ist nur ein paar Dutzend Meter entfernt. Aber Hündin Jessie hat die Rufe gehört, springt schwanzwedelnd in den Traktor. Und Bauer Anton Rieder erzählt.
Ich bin natürlich nicht direkt betroffen, weil ich nicht von Blatten bin und ich in meinem Haus noch leben kann. Ich bin nicht betroffen, ich habe nur Land verloren.
Aber Anton hat einen guten Freund verloren. verloren. Schafzüchter war er. Der Stall seiner gut 100 weißen Alpenschafe stand nur wenige hundert Meter entfernt von der vor dem Unglück evakuierten Gefahrenzone. Seit dem gigantischen Gletschersturz steht der Stall nicht mehr. Und Antons Freund ist verschwunden.
Da Schuldzuweisungen zu machen, waren sicher fehl am Platz, weil man es nicht erwarten konnte. So enorm, das konnte niemand erwarten. Er hat null Chance. Es ist so schnell gegangen. Es hat geknallt, ein Luftdruck, der Schlamm. Ich glaube, er hat den Schlamm nicht erlebt. Der Luftdruck allein hat ihn schon getötet. Und jetzt muss ich gleich weinen.
Wir gehen nach drinnen in die große Lagergarage des Bauernhofs. Bei all der Trauer und dem Schmerz, sagt Anton, helfe jetzt vor allem die enorme Solidarität der Menschen im ganzen Lötschental.
Jeder hilft jedem. Dann ist alle für einen, einer für alle. Es ist eindeutig so. Man fragt nicht, wer es ist. Wenn die Leute da hinten keinen raus müssen mit ihren Kühen, habe ich die gleich auf und frage nicht, von wem die Kühe oder so. Egal, wer es ist, wir nehmen die Kühe. Da wird nicht gefragt.
Über der mehr als 2 Kilometer langen schlammigen Geröllhalde im Katastrophengebiet kreisen permanent Hubschrauber. An langen Seilen transportieren sie entwurzelte Bäume aus dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat und der stetig kleiner wird, seit sich das Wasser des Bergflusses Lonza wieder einen Weg durch das Gemisch aus Fels, Eis und Schlamm gebahnt hat. Noch immer ist es zu gefährlich, das Gelände zu betreten, noch immer donnern immer wieder Felsstücke herunter. Einen Kilometer weiter talabwärts im Dorf Kippel sind Lukas Kalbermatten und seine Frau bei den Schwiegereltern untergekommen. Der Gletschersturz hat das Hotel der Familie in Blatten getroffen. Lukas Kalbermatten spricht unglaublich gefasst und reflektiert über die brutale Zerstörung seiner Existenz.
Ja, ich denke, wie die meisten Menschen funktioniert man zu Beginn. Es gibt einige, die in Schockstarre fallen, die anderen funktionieren. Bei mir war es so, weil ich doch gewisse Ziele hatte. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ich habe 15 Mitarbeiter in meinem Hotel. Und gestern war dann der erste Tag, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt kommen die Emotionen, jetzt habe ich Zeit für Emotionen.
Lukas Kalbermatten ist 55. In Blatten war er nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, er war dort auch für viele Jahre Gemeindepräsident und hat die Begeisterung für seine Heimat bei Dorfführungen mit den touristischen Gästen geteilt.
Geschichte, die Gebäude, aber auch warum wir anders sind als die Städter, der Charakter, wie das entstanden ist, das ist alles weg. Einen Ankerpunkt habe ich, das Burgerhaus. Aber das alte Gemeindehaus, das steht noch. Es ist zwar bis zum Dach im Schutt, aber man sieht, dass es noch steht. Und ich denke, das könnte für uns so ein Ankerpunkt sein, wo wir mit dem neuen Blatten anfangen. Wieder ein bisschen was aufbauen.
Aus dem Lötschental war das die Reportage von Katrin Hondl.
Kultur.
Und da kommen wir zur Fernsehkultur. Saturday Night Live gehört für viele Amerikanerinnen und Amerikaner seit Jahrzehnten zum Samstagabend. Der Showklassiker ist zu einem Stück US-TV-Geschichte geworden. Mit den immer gleichen bewährten Zutaten. Zu Beginn jeder Episode gibt es einen Eröffnungssketch, der Themen aus Politik oder Showbusiness aufgreift und stets endet mit diesem markanten Satz.
Live from New York, it's Saturday Night!
Wenn dieser Satz gesprochen wird, weiß jeder in den USA, was kommt. Comedy, Live-Musik und prominente Stargäste bei Saturday Night Live. Für Millionen Amerikaner gehört die Sendung schon seit Jahrzehnten zur gewohnten Samstagabend-TV-Routine. Dabei beginnt jede Episode immer mit einem Sketch über das aktuelle Geschehen. Zuletzt natürlich auch immer wieder mit einer Parodie über den amtierenden Präsidenten Donald Trump.
We like Pope Leo. We hope he does what we want.
Wir lieben Papst Leo. Wir hoffen, dass er tut, was wir wollen. Ansonsten muss ich JD in den Vatikan zurückschicken. Aber nicht nur bekannte Persönlichkeiten bekommen bei Saturday Night Live ihr Fett weg. Auch vermeintlich normale Alltagssituationen werden herrlich schräg inszeniert. So wie schon im allerersten Sketch vor 50 Jahren, als der damalige Newcomer John Belushi einen Einwanderer im Englischunterricht spielte.
Good evening.
Nach der Begrüßung gibt der Englischlehrer dem Einwanderer weitere Sätze vor, die er stumpf nachsprechen soll.
Repeat after me. I would like.
Plötzlich bekommt der Lehrer einen Herzinfarkt. Er fasst sich an die Brust und fällt vom Sessel auf den Boden. Der Einwanderer ist davon zwar leicht irritiert, doch nach kurzem Zögern erinnert er sich, dass er dem Lehrer alles nachmachen soll. Er fasst sich ebenfalls an die Brust und wirft sich zu Boden. Neben John Belushi gehörte auch Dan Aykroyd zu den ersten festen Ensemblemitgliedern der Sendung. Nach einem gemeinsamen musikalischen Sketch gründeten die beiden die Blues Brothers und traten als solche mehrmals bei Saturday Night Live auf. Ihre Performance von 1978 gilt als legendär. Die Blues Brothers wurden zu einem weltweiten Popkulturphänomen mit riesigem Erfolg. Und Saturday Night Live wurde zum Sprungbrett für Comedians und Schauspieler. Showgrößen wie Eddie Murphy, Bill Murray, Adam Sandler oder Tina Fey, sie alle haben ihre Karrieren dieser einen Sendung zu verdanken. Selbst Bands und Solomusiker schafften ihren großen Durchbruch in den USA häufig erst nach einem Live-Auftritt bei Saturday Night. Auch sie.
Ladies and gentlemen, Adele.
Oh. 2008 wurde Adele nach ihrem Auftritt in der amerikanischen Kultshow über Nacht zum Star in den Vereinigten Staaten. So wie ihr erging es unzähligen anderen. Zusätzlich zur perfekt ausbalancierten Mischung aus Comedy und Musik hat SNL noch einen weiteren Publikumsmagneten zu bieten, berühmte Persönlichkeiten. Jede Woche übernimmt ein anderer Gaststar die Rolle des Moderators oder der Moderatorin. Von Tom Hanks bis Lady Gaga waren schon viele große Namen dabei. Und auch in den Sketchen selbst treten immer wieder Prominente auf, die sich selbst spielen und dabei auf die Schippe nehmen. Für das Publikum jedes Mal ein besonderer Überraschungsmoment. Wer wird wohl diesmal dabei sein?
Who is that under there?
Saturday Night Live ist bis heute eine relevante TV-Institution und hat sich immer wieder neu erfunden. Über besondere Auftritte und Sketche der Sendung reden US-Amerikaner noch am nächsten Tag mit Kollegen auf der Arbeit. Und auch den Weg ins Digitale hat die Sendung gefunden. Clips aus der Show gehen regelmäßig bei Instagram oder TikTok viral, vor allem auf den Kanälen von SNL selbst. So erreicht eine bereits 50 Jahre alte Sendung weiterhin auch junges Publikum.
Standpunkte.
Für die Menschen im Gazastreifen schwindet mehr und mehr die Hoffnung. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sind festgefahren. Die Hamas stellt weitere Bedingungen zum zuletzt diskutierten Friedensvorschlag. Und trotz des wachsenden Drucks auf Israel kommt noch immer viel zu wenig Hilfe bei den hungernden Menschen an. Zuletzt gab es auch Vorwürfe, das Militär habe in einem Verteilzentrum auf Zivilisten geschossen. Die Taz aus Berlin kritisiert Israels Vorgehen und die spärliche Hilfe.
Direkt an der Grenze wartet eine UN-Infrastruktur mit fähigen Helfern. Sie wissen genau, wie man Bedürftige erreicht, ohne dass eine Kriegspartei profitiert. Dass sie das nicht dürfen, ist eine politische Entscheidung, für die es nur zwei denkbare Gründe gibt. Entweder Israel ist die unfähigste Nation der Welt, dann sollte das dringend wer anderes machen. Oder Israel macht es bewusst, dann bleibt nur der Schluss, dass das Überleben der Palästinenser gar nicht gewollt ist. Dummheit oder Völkermord? Hoffentlich gibt es in Israel noch einen Blick für einen dritten, menschlichen Weg.
Das Straubinger Tagblatt ist dafür, den Druck auf Israel zu verstärken, denn einen Waffenstillstand sieht die Zeitung in weiter Ferne.
Es ist offensichtlich, dass an einer Fortsetzung des Krieges den Anführern auf beiden Seiten gelegen ist. Ein Ausweg wird erst zu finden sein, wenn die israelische Regierung und die Hamas-Führung ihn wirklich gehen wollen. Das jedoch zeichnet sich nicht ab. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung ihre Israel-Politik überdenkt.
Die Nordwestzeitung aus Oldenburg rätselt, was Kanzler Merz dazu gebracht habe, Israel mit möglichen Konsequenzen zu drohen.
Die Vermutung liegt nahe, dass es Opportunismus war. Opportunismus ist der politische Grundcharakter des Friedrich Merz. Glasklar ist dagegen, was die Wende bewirkt. Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israel-Kritik darf für sich nun den Segen des Kanzlers in Anspruch nehmen.
Genozidträumer, die From-the-River-to-the-Sea-Typen, die auch gern deutsche Polizisten verdreschen, werden sich bestärkt fühlen. In islamistischen Kreisen wird Merz als nützlicher Idiot gelten, der sich schützend vor einer Organisation stellt, die Teil der großen anti-westlichen islamischen Koalition ist.
Die Nahostpolitik wird wohl auch ein Thema sein, wenn Kanzler Merz diese Woche nach Washington reist. Der Kölner Stadtanzeiger sieht den Besuch als bei US-Präsident Trump als große Herausforderung für Merz.
Es geht darum, sich vom autoritären Kurs Trumps deutlich abzusetzen, ohne ihn im Konflikt mit Russland oder im Zollstreit zu Handlungen zu bewegen, die die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen massiv beeinträchtigen würden. Das ist zumal angesichts der Wankelmütigkeit des US-Präsidenten fast ein Ding der Unmöglichkeit. Der deutschen Außenpolitik bleibt bis auf Weiteres nichts anderes übrig, als einer Illusion zu folgen. Sie muss so tun, als wäre dieses Trump-Amerika noch ein Verbündeter, wohl wissend, dass es, zumindest was gemeinsame demokratische Überzeugungen angeht, keiner mehr ist.
Der Tagesspiegel aus Berlin meint, der Besuch werde Deutschlands Rolle neu vermessen. Auf dem Papier sei Merz gut auf das erste Zusammentreffen mit Trump vorbereitet.
Deutschland, für den US-Präsidenten lange das Sinnbild sicherheitspolitischen Schmarotzertums schlechthin, will nun sehr viel mehr in die eigene Verteidigung investieren. Die Amerikaner haben es auch gern gehört, dass Merz die Bundeswehr zur größten konventionellen Streitmacht in Europa ausbauen will. Sicherheits- wie wirtschaftspolitisch hängt viel davon ab, dass Merz nun eine wenigstens halbwegs belastbare Arbeitsbeziehung mit dem so unberechenbaren US-Präsidenten aufbauen kann, so gut es eben mit Trump geht.
Das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Simone Kienzle.
Der Stichtag.
Heute vor 140 Jahren wurde der Neurologe Hans-Gerhard Creutzfeldt geboren. Er ist einer der Namensgeber für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Der Stichtag von Katharina Gulaikow.
Mit dem Ausbruch der Rinderseuche BSE in den 90er Jahren sind zwei Namen bzw. Wissenschaftler wieder in aller Munde. Alfons Maria Jakob und Hans-Gerhard Creutzfeldt.
Todeskampf eines britischen Rindviehs. Unter Qualen wird das Tier buchstäblich verrückt. Sein Gehirn ist porös wie ein Schwamm.
Sie sind es, die die grausame Hirnkrankheit, die menschliche Form des Rinderwahnsinns, gut 80 Jahre zuvor unabhängig voneinander zuerst beschreiben.
Bei Creutzfeldt-Jakob haben wir das Problem, dass im Gehirn das sogenannte Prion-Protein anfängt sich zu verklumpen. Das Gehirn geht langsam kaputt, es gibt Löcher. Am Schluss sieht das Gehirn aus wie ein Schwamm.
1922 wird sie nach ihnen benannt. Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Für Creutzfeldt ist es der Karrierestart zum berühmten Nervenarzt und Hirnforscher. Hans-Gerhard Creutzfeldt kommt in Hamburg-Harburg 1885 zur Welt. Hineingeboren in eine Medizinerfamilie, setzt er die Familientradition fort. 1912 beschließt er, Hirnforscher zu werden. Da ist er 27 Jahre alt. Seine Forschungen werden durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, in dem er als Marinesanitätsoffizier dient. 1925 wird Creutzfeldt zum Professor ernannt. Bis zu seinem Ruhestand 1953 leitet er als Direktor 15 Jahre lang die Psychiatrische und Neurologische Universitätsklinik in Kiel.
Die Psychiatrie ist ein gefährlicher Beruf, weil er leicht zu Überheblichkeit führen kann und andererseits zur Skepsis. Die Weisheit liegt in der Mitte, in dem sich bescheiden.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wird er zusätzlich zum ersten Direktor der Kieler Universität gewählt. Für seine Leistungen in Kiel wird er 1955 zum Ehrensenator der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ernannt. Bis zu seinem Tod 1964 lebt und arbeitet Hans-Gerhard Creutzfeldt in München. Geboren wurde der Hirnforscher am 2. Juni 1885. Heute vor 140 Jahren.
Der Stichtag war das von Katharina Gulaikow und mit diesem Stichtag geht nun so langsam auch die ARD-Infonacht vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg ihrem Ende entgegen. Im Studio war bis hierhin Detlef Karg. Ich sage danke fürs Zuhören, auch im Namen von Redaktion und Technik und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Wir schauen noch kurz auf die Uhr. Es ist in wenigen Sekunden 5 Uhr und 58 Minuten.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen rollt der Verkehr ohne größere Störungen. Stadtverkehr Berlin A113 stadteinwärts zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke ist die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Biesdorf Pyramidenring zwischen Landsberger Allee und Rienstraße aktuell Sperrung in beiden Richtungen. Grund ist ein Feuerwehreinsatz. Und Neukölln Karl-Marx-Straße in Höhe Emser-Straße Saale-Straße bitte Vorsicht, hier sind die Ampeln außer Betrieb. Mitte im Tunnel Alexanderplatz ist wegen eines Schlaglochs die rechte Spur in Richtung Potsdamer Platz gesperrt und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich aber passieren. Und die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Damit wird es 6 Uhr. Einen schönen guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
War das ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Polen, die Stichwahl ums Präsidentenamt. Aber vor einer Dreiviertelstunde kam dann die Eilmeldung, es soll einen Sieger geben. Zumindest haben die polnischen Medien einen Kandidaten zum Gewinner ausgerufen. Die Nachrichten dazu hat Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki offenbar die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Wie mehrere Medien berichten, kommt Nawrocki nach Auszählung fast aller Stimmen auf 51%. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, kommt demnach auf 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk es weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Angriffe auf 4 Militärstützpunkte in Russland als großen Erfolg bezeichnet. Es sei die weitreichendste Operation seines Landes seit Beginn des russischen Angriffskrieges gewesen, sagte Zelensky. Nach Angaben des Geheimdienstes SBU wurde die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet. Aus Kiew Florian Kellermann.
Die Ukraine habe auf mehreren Militärflugplätzen rund 40 Flugzeuge schwer beschädigt oder zerstört, so der SBU. Die Maschinen gehörten zur strategischen Bomberflotte, mit deren Hilfe Russland immer wieder Raketen und Marschflugkörper aus großer Entfernung auf die Ukraine abschießt. Die betroffenen Flughäfen liegen weit entfernt von der Ukraine, der am weitesten entfernte im Gebiet Irkutsk in Ostsibirien, rund 4500 Kilometer. Die Gouverneure der russischen Bezirke Irkutsk und Murmansk haben Angriffe mit Drohnen zwar bestätigt, dabei seien jedoch keine nennenswerten Schäden entstanden.
Am Mittag wollen Unterhändler Russlands und der Ukraine erneut in Istanbul über eine Waffenruhe beraten. Bundeskanzler Merz hat den israelischen Ministerpräsidenten in einem Telefonat aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zuzulassen. Das müsse umgehend geschehen, sagte Merz laut einem Regierungssprecher in Berlin. Zugleich habe der Kanzler Israels Recht betont, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Was Netanyahu geantwortet hat, wurde nicht mitgeteilt. Merz hat zuletzt deutliche Kritik an Israel geäußert und davon gesprochen, dass die israelische Armee im Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht verletze. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften im Einsatz, wie sie mitgeteilt hat. 3 Lagerhallen standen in Flammen, außerdem mehrere Lastwagen. Georg Stefan Rousseff, RBB 24.
Kurz nach 21 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein, dass es auf dem Areal ein